Da steht da hier. Jupko Palla mit seinen Hütchen. Guck mal. Pa-pa-da-pa-da-pa-pa.
Okay. Warte mal, links, warte.
Links.
Nee. Ja, zwei Euro auf rechts.
Zack, in der Mitte. Zack, guck, verloren.
Ey, wer macht denn der das? Ich hätte schwören können, dass es bei rechts ist. Ey, wirklich.
Beeindruckend, wie man doch nur, wenn man lang genug glaubt, recht zu haben, noch lange kein Recht haben muss, ne? Ich war letzte Woche in intensiven Diskussionen. Ich weiß nicht, ob du es verfolgt hast. Es gibt ja durchaus etwas, dass man zumindest das stimmungsseitige Retail, Offline-Retail-Revival nennen könnte. Schwuppdiwupp. Hä? Ich weiß nicht, ob du das, hast du das mitbekommen? So?
So alte Zeitschriften lese ich nicht, Stefan.
Ja, du musst mal raus aus deinem Innovationselfenbeinturm, mal runter in die Niederungen der stationären Handelsfläche. Da guckt man jetzt auf einen geschickten Schnitt des Zeitreihenbruchs aus der Corona-Zeit und findet natürlich, nachdem vorher alles geschlossen war, Wachstumsdynamik, die Türen gehen auf. Gut, die Frequenzen stimmen noch nicht, die Leute kommen nicht so richtig in die Stadt, aber du, trotzdem Umsatz wächst. Und was machen wir? Wir skalieren wieder den Offline-Umsatz.
Management-Klassiker, such dir die Zahlenbasis, die am besten für dich passt, ne? Ist natürlich schön, wenn man irgendwie das Jahr Corona als Grundbasis nimmt, wo alle Läden geschlossen waren. Und dann werden die wieder aufgesperrt und dann zack, bumm, gibt es einen Wachstumsboom. Ne? Das kann man natürlich nutzen, um eine schöne Story draus zu drehen. Aber wenn man da ein bisschen rationaler drauf guckt, ne, dann verflüchtigt sich das. Steffen, wie sieht das aus, wenn ich jetzt ein Jahr davor nehme? Also nicht das Corona-Jahr als Basis, sondern nur ein Jahr davor. Ist das dann immer noch eine Wachstumsstory oder wie ist das, ne, da, das Verhältnis?
Das ist ja das Ding. Ich habe schon während der Corona-Zeit, als dann die Läden geschlossen waren und online explodiert ist, da hatte ich schon größte Sorge, dass jetzt die in den Online-Companies sitzen, dass die auf einmal das verwechseln mit eigener Leistung. Na, auch da, ne, konnten ja unsere Kolleginnen und Kollegen vor Kraft kaum auf LinkedIn gehen.
Ja, ja, ne? da war alles natürlich selbst gemacht und selbst gewollt.
Ja. Wenn es scheiße ist, ist's Wetter. Wenn es super ist, da war ich's natürlich. Das ist ja klar. Und jeder sucht sich's raus, wie es ihm passt. Man sucht sich die Vergleichsperiode, die jetzt irgendwie opportun ist. Und genauso, ich sag mal, übertrieben und borderline behämmert, wie das in Teilen im digitalen Zirkus war, nämlich zu glauben, dass das alles eine Eigenleistung ist und dass das auch in dem extremen Maß weitergehen wird. Genauso belämmert ist es natürlich jetzt umgekehrt, wenn ich mich vergleiche gegen Perioden, wo die Läden zu waren und jetzt glaube, dass dieses natürliche Wachstum ist ein statistischer Effekt aus einem Zeitreihenbruch. Ich meine, da muss man die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Wie gefährlich ist das in beide Richtungen? Klammer doch mal einfach den ganzen Zeit, diese Zeit einfach mal aus. 2019 zu 23, guck dir das an. Und der Rest, das in der Mitte, egal ob nach oben oder unten, egal ob online oder offline, nimm das einfach mal aus der Betrachtung raus. Denn die größte Gefahr ist ja hier, Stichwort Taschenspieler Jupko Palla hier, die größte Gefahr ist ja, dass wir auf solchen Scheinanalysen Entscheidungen nach vorne treffen. Und die siehst du ja jetzt. Ich weiß nicht, ob du das so...
Ja.
Ne, verfolgt das, aber jetzt hast du so jemanden wie Douglas, der in der Corona-Zeit all guns blazing, Marktplatz skaliert, online, lalala, die haben uns alle, das online hat gerettet und haben ja echt gut die Segel da richtig gesetzt und sind da gut mitgefahren. Jetzt ist ein neuer CEO da, jetzt wird der die ganze Zeit zitiert mit Wachstumsstrategien rein über stationäre Expansion. Da denkst du
ja
doch,
das
wow.
Das ist schon spannend, wobei ich meine, bei den Onlinern damals war ja schon klar, dass es ein Sondereffekt ist, aber die These war, dass die Leute jetzt auch dann bei online bleiben. Ne? Das war ja sozusagen die Selbstbeweihräuchung, ne? Weil wir dann merken die, wie toll wir sind und dann bleiben die alle. Und das ist ja dann nicht passiert, sondern die Leute sind dann wieder in dem gleichen normalen Wachstumsverhältnis, wie es vor Corona war, wieder zurück zur Offline gesprungen. Und da könnte man schon auch die Frage stellen, warum ist denn das dann passiert? Warum sind trotzdem nicht so viele in der Online-Intensität hängen geblieben, wie es während Corona war? Hätte ja auch schon sein können, könnte man auch diskutieren. Aber das mit Douglas, das, ja, aber da kann man mal sehen, wie opportunistisch Wirtschaft ist, ne? Und weil das ja wirklich, mit der Tina Müller-Story ist man ja ein E-Commerce-Player geworden, jetzt ist man plötzlich wieder ein Multi-Channel-Anbieter, nachdem alle E-Commerce-Player massivst an der Börse abgestraft wurden, ne? Und du suchst ja immer wieder punktuell so deine Story, weil nach wie vor soll ja Douglas börsenfit gemacht werden. Das war ja die Aufgabe von der Tina Müller, das ist jetzt die Aufgabe von dem Nachfolger. Und für Tina Müller war es halt total opportun, durch die Corona-Phase ein E-Commerce-Player zu sein, noch viel besser. Nee, man war ja nicht E-Commerce-Player, man war eine Plattform, ne? Weil das gibt ja nochmal gleich direkt ein paar Bewertungen mehr. Und jetzt werden die alle abgestraft, keiner will mehr die Aktien und alles ist zum Scheitern verurteilt. Jetzt ist man plötzlich wieder der traditionierte Offline-Player. Und da kann man mal sehen, wie Wirtschaft funktioniert, also so auch so psychologisch. Da geht es ja nicht um rationale Dinge, sondern das soll einfach nur maximal wieder eine Bewertung hochgeschraubt werden. Also Douglas, ne? Sehr offensichtlich.
Ja, da sind für mich so zwei Ebenen drin. Ne? Das eine ist so die Sachebene und das andere ist die Motivation dahinter. Auf der Sachebene würde ich übrigens widersprechen zu dem, was du eben gesagt hast. Ne? Das Einzige, was an nennenswertem Wachstum im Handel insgesamt sozusagen zu sehen ist, das wird nach wie vor primär getrieben durch Online. Ne? Das kannst du jetzt, wenn du Inflation rausnimmst und so, ist da auch nicht viel Wachstum, aber das Wachstum, was wir sehen, ist primär Online-Wachstum im Handel insgesamt. Und du hast vor allen Dingen sozusagen das Phänomen, dass du zurzeit also leidet das E-Commerce unter kleineren Warenkörben. Das heißt, du hast schon einen Zuwachs an Online-Shoppern nach wie vor. Die machen aber pro Transaktion kleinere Warenkörbe, Portemonnaie ist ein bisschen enger, ne? Kosten hoch, Inflation und so weiter. Das heißt, so die durchschnittliche Transaktion ist kleiner, aber die Anzahl der Transaktionen bzw. die Anzahl der Shopper vielmehr wächst weiterhin. Und das ist ja genau dieses Thema Sachebene. Ne? Ich muss halt auf diese dahinterliegenden Trends muss ich schauen. Vergiss mal Corona in beide Richtungen. Was ist denn das, was dahinter passiert? Ne? So, und wenn du irgendwie, keine Ahnung, 7 Milliarden Smartphones mittlerweile hast, und das ist fast 90% Penetration weltweit, ne? Wenn fast 100% der Deutschen online sind, wir sind den ganzen Tag online, den ganzen Tag sind wir im Netz, auf dem Handy, Wir verbraten irgendwie 7 Stunden am Tag gebannt irgendwie im Internet. Das muss man sich anschauen und sagen, was heißt denn das? Ich weiß nicht, ob du weißt, wie viel Prozent des globalen Werbegelds über digitale Werbeformen rausgehauen wird. Hast du eine Idee?
Ja, massiv steigend, keine Ahnung. 50-50?
70.
70 schon?
70% des gesamten globalen Werbespends ist digitales Marketing. So, das heißt, die ganze Aufmerksamkeitsökonomie findet im Grunde zumindest 70% dessen, es findet alles online statt, digital. So, wenn ich also nicht auf dem Mobile Phone stattfinde, wenn ich nicht in Social stattfinde, wenn ich nicht digital stattfinde, finde ich eigentlich nicht statt. So, und das schaue ich mir, diese Bewegungen muss man sich ja anschauen, um zu sagen, Corona hin oder her, da gab es eine Beschleunigung, klar, aber das ist auch wieder ein bisschen zurückgegangen. Grundsätzlich ist aber sozusagen auf einer leicht erhöhten Sprungmark geht jetzt die Dynamik in etwa weiter. Das ist zumindest ein Szenario. Wir haben 2022, 2023 jetzt eine Seitwärtsbewegung online, aus bekannten Gründen, offline wieder auf, ne, Zeitreihe, aber nimmt das raus. Dahinter verändert sich etwas, wo man ja jetzt eigentlich nicht sagen würde, völlig egal, ob man im Digital-Camp sitzt oder im Offline-Camp, da guckst du drauf, da kannst du eigentlich nicht ableiten, dass sich da grundsätzlich wieder was zurückentwickelt, weg vom Medium digital. So.
Aber das habe ich ja nicht gesagt, ne?
Nein.
Ne? Es gab aber den Sprung wieder zurück und da hätte man ja schon fragen können, weil wenn die Penetration ist, wie du sie sagst, warum ist dann trotzdem dieser Sprung zurück? Der hätte ja vielleicht dann eigentlich nicht so in der Extreme stattfinden müssen und hätte nicht oder müsste nicht eigentlich die Anzahl neuer Online-Shopper nicht stärker sein, gerade wenn so viel Geld da reinfließt, 70% eben des kompletten Marketing-Spends und wenn sowieso 90% alle ein Smartphone haben. Und da muss man sich ja irgendwie schon fragen, anscheinend hat, obwohl es diese unglaubliche Digitaldurchdringung gibt, hat ja der Online-Handel anscheinend nicht die Magnetkraft, noch mehr daraus zu machen. Das ist, die These könnte man ja schon aufstellen, weil wenn da so viele Gelder, so viel Aufmerksamkeit und so viele User eigentlich standardmäßig online sind, warum ist das nicht noch mehr? So, ne? Und da ist halt der Wettbewerb zu Laden um die Ecke, da würde ich ja sagen, das ist ja für mich noch der einzige Case, warum ich in Laden gehe, aber das ist jetzt eine individuelle Geschichte. Aber deswegen hier jetzt plötzlich so eine komische Wachstumsstory draus zu machen und jetzt zu sagen, ne, offline ist das neue Online, jetzt mal blöd formuliert, das ist natürlich unsinnig, weil es bleibt ja ein herausforderndes Geschäftsmodell, ne? Und da jetzt so eine Story zu machen und dann Revival zu machen, weil wer hat schon Bock, sich einen 10-Jahres-Mietvertrag ans Bein zu binden? Wer hat denn schon Lust, bei steigenden Energiepreisen den ganzen Tag, egal ob da Leute drin sind oder nicht, eine riesen Beleuchtung am Start zu haben? Ne? Und wer hat denn Lust, da ins Risiko zu gehen, während die Frequenzen ja abnehmen? Ne? Und dann managementseitig daraus eine Story zu machen, ist ja schon verrückt. Ne?
Ja, ich glaube, wir haben das Problem, dass wir aus einer, was man eigentlich Konsumflaute nennen müsste, jetzt sozusagen eine Online-Flaute irgendwie im Narrativ basteln. Aus dieser Corona-Krise kommen wir raus, Läden gehen wieder auf, da kommt eine statistische, also der Nenner ändert sich, weil die Bezugsgröße zum Offline sich durch steigende, natürlicherweise steigende Umsätze jetzt verändert, weil die Läden wieder aufgehen. Da ist also ein statistischer Effekt drin, darf man sich nicht wundern, ist alles nicht schlimm, alles gut.
Normal, erwartbar.
Genau, das normalisiert sich wieder etwas. So, und jetzt kommt aber für Handel insgesamt, für Konsumentenmarkt insgesamt, kommt jetzt Ukraine-Krise, Inflation, bababa. Und jetzt geht die Konsumlaune in den Keller. Na, wir hatten im Oktober, November hatten wir das All-Time-Low in Sachen Konsumstimmung. Und in dieser Gemengelage verliert sozusagen Handel insgesamt, weil Leute jetzt wenig in Stimmung sind und weniger zu kaufen und weniger Geld dafür haben. Und innerhalb dieser Flaute ist es aber dennoch so, dass wir real irgendwie mit 2% dieses Jahr online seitwärts uns bewegen, während aber der Offline-Handel real, inflationsbereinigt also, um 4% die Federn lässt, also sich rückläufig entwickelt um 4%, laut HDE. So, und jetzt will ich ja nur sagen, bevor man jetzt da zu stark auf jetzt diese aktuelle Entwicklung schaut, deswegen der Punkt eben auf der Sachebene eher die grundsätzlichere Entwicklung betrachten, ist aber ja die zweite Dimension spannend, die ich eben nochmal erwähnt habe. Neben der Sachebene ist ja die Frage der Motivation. Also warum ist denn jetzt auf einmal ein Douglas unter neuer Führung, warum sitzen die denn da und sagen, naja, logisch, ich vergiss alles nach Guten Morgen, vergiss alles, was wir vorher gesagt haben unter alter Führung. Wir machen jetzt das Gegenteil. Wir gehen jetzt zurück im Geschichtsbuch und skalieren stationären, analogen, non-digitalen Handel, expandieren also über Retailfläche. Ich meine, was ist die Motivation deines Erachtens? Warum passiert denn sowas?
Reines Aufhübschen der Braut, ne? Es ist, du suchst die Punkte, die am stärksten für dich, was du machst, einwirken. Weil am Ende des Abends darfst du ja nicht vergessen, ne, bei allem, was die Tina Müller ja bewegt hat und die Story, die da aufgemacht wurde. Der Online-Anteil bei Douglas, wo liegt denn der? 20%?
Müsste ich jetzt nochmal nachschauen, aber ich würde vermuten, dass der schon die 30%-Marke gerissen hat.
Selbst 30%. Das würde bedeuten, dass 70% ja immer noch Umsatz aus den Läden ist. Also dann zu sagen, ich bin ein Online-Player, ich meine, kann man auch schnell durchschauen, bin ich nicht. Ne, sondern ich habe ja eigentlich nur ein Drittel meines Umsatzes online. So, und jetzt gibt es ein Momentum, nenne ich es jetzt mal, weil man ein paar Zahlen schön frisieren kann, ne, weil man nimmt einfach die Corona-Basis, nimmt selbst, obwohl Krise ist, jetzt die jetzige Basis, plötzlich sieht es aus wie eine Wachstumsstory, dann fällt dir ja noch auf, dass sowieso 70% unseres Umsatzes aus dem kommt, wo aktuell für ein, sag ich jetzt mal, ein gewisses Zeitfenster eine schöne Geschichte sich stricken lässt und zack, bumm, könnte man jetzt pragmatisch nennen, ich würde sagen fadenscheinig, springt man auf diesen Zug auf und macht daraus eine neue Geschichte, die eigentlich nüchtern gesehen uns ganz gut in den Kram passt, weil eigentlich sind wir immer noch ein Retailer und kein Onliner. So, und das passiert. Und das hübscht der gerade auf, ne? Und das macht der managementseitig und versucht daraus eine Story zu drehen. Die Frage ist ja nur weil er es macht, heißt ja noch nicht automatisch, dass sie funktioniert. Man kann ja nur zur Kenntnis nehmen, kommunikativ, er probiert es. Und der Auftrag ist ja nicht, weil ich würde ja nicht mal unterschreiben, weil er das jetzt für richtig oder toll sind oder weil er halt einer von der Retail-Fraktion ist, sondern die kommt ja von der nächsten Ebene, nämlich von dem Investor, zu sagen, ey, in 3 Jahren spätestens wollen wir endlich Cash machen, weil wir schon so lange bei Douglas drin sind, dass wir das Ding jetzt einfach in die Börse bringen sollen. Und aktuell, wenn du ein Online-Händler bist, ist es Börsen-Stories technisch eher eine schlechte Nummer. Also lass gucken, wo finden wir denn Zahlenwerke, die aus uns wieder eine ganz coole Story machen und dann passieren halt solche Geschichten. Aber das lässt sich theoretisch schnell zerlegen, ne?
Aber da ist ein Logikbruch drin, ne? Du sagst selbst, die Braut aufhübschen, ne? Wir wollen sozusagen, E-Commerce ist gerade out irgendwie im Finanzmarkt. Aber was ja eigentlich out ist, ist ja, geht ja gar nicht so sehr um E-Commerce. Es geht darum, dass du ja schlechte Ergebnisse schreiben, ne? Kapitaleffizienz oder Kapitalineffizienz ist out. So, und wenn du jetzt sozusagen eine Story bauen willst, musst, die kapitaleffizientes Wachstum beinhaltet. Und explizit geht es ja bei Douglas auch um Wachstum. Das heißt, es ist ja jetzt die Frage, wie kann ich am kapitaleffizientesten wachsen? Und dann ist es natürlich spannend anzunehmen, dass das Anmieten von physischen Flächen mit extrem hohen Fixkostenquoten bei Miete und dann kommt noch Personal obendrauf, dass diese eigentlich ja inflexibel machende Kostenstruktur, dass das die beste Grundlage ist, um jetzt Wachstum und vor allen Dingen ergebnisstarkes Wachstum zu kommunizieren. Also da komme ich halt einfach intellektuell einfach nicht mit, ne?
Ich hatte mal einen ehemaligen Vorstand, der war für das Retail zuständig. Und der, obwohl er dafür den Bereich verantwortlich war, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber meinte, da werden Flächen aufgemacht in Gegenden, da lange ich mir den Kopf, würde ich nie befürworten, wird niemals profitabel und du machst es trotzdem, weil du Umsatzwachstum willst, um eben eine Börsenstory zu haben, um da eben was zu kommunizieren zu können. Und damals ging ja alles im Grunde nur um Umsatz. Ne? Höhere Bewertung, musst du mehr Umsatz abliefern. Und dass er sich das jetzt anbietet, das ist dem scheißegal, weil wann wollen wir das an die Börse bringen? Ich habe gelesen, in 1 bis 2 Jahren. Das ist denen einfach egal, was danach passiert.
Umsatz ist ja eben nicht ausreichend. Du brauchst Ergebnis.
Aber aktuell sehen die Zahlen ja so aus, als würde offline Ergebnis bringen. Weil man halt eine ganz günstige Basis hat, weil man daraus eine Wachstumsstory machen kann und aktuell daraus was zimmern kann. Und ich würde ja behaupten, dass es vielleicht Douglas mit dem eigenen Thema, ne, die haben ja schon so ein paar Themen, wo du sagst, naja, ist vielleicht die Konsumzurückhaltung noch nicht ganz so extrem wie bei Dingen wie bei Mode, wo es ja nochmal ein ganz anderes Level ist, weil die Leute wirklich die Schränke voll haben bis zum Abwinken und das Letzte, was du wirklich nochmal brauchst, sind vielleicht Klamotten, ne? So, und denen geht es ausschließlich, ich sag's dir, Stefan, ausschließlich um das Ding an die Börse und danach, nach uns die Sintflut, ob die Läden dann profitabel sind, uns doch Lachs.
Das glaube ich auch und das befürchte ich auch. Das wäre eigentlich eher sozusagen eine logische Brücke. Ne? Das wäre eine logische Brücke in ein Abschöpfungsmodell, also profitable Stores, so gut es geht und solange es wirtschaftlich sinnvoll ist, betreiben, weil ich da so tief schon investiert bin, dass es jetzt Quatsch ist, über Nacht das alles aus dem Fenster zu werfen. Das ist ein Abschöpfungsmodell, beantwortet aber natürlich überhaupt nicht die Frage nach effizienten Wachstumsszenarien, weil neue Stores, neue Leute, neue Mietverträge, neue Fixkosten, das steht aber in Konkurrenz ja zu anderen kapitaleffizienteren Wachstumskonstrukten und da bist du automatisch im Digitalen. Also Wachstum nach vorne ist natürlich kapitaleffizienter online in aller Regel als über die Neuanmietung von Flächen in A-Lagen.
Effizienter zu was wäre dann meine Gegenfrage? Effizienter zu offline? Ja, aber effizienter zu einem SaaS-Modell? Nein. Was also
ja gut, aber die sind ja im Handelsmodell, die sind ja Händler.
Ja, aber das ist ja das Problem, dass Händler sich nur als Händler begreifen und dann werde ich, meiner Hypothese, dann wird das halt nie eine tolle Bewertung, weil Handel grundsätzlich total Kapital ineffizient ist, per se, per DNA, weil du unglaublich in Vorleistung gehen musst. Auch die Offliner, die müssen auch Ware im Vorfeld einkaufen, Loch und Löcher. Deswegen wollen ja jetzt alle mittlerweile Marktplätze und Plattformen werden, ne, um sozusagen diese Kapitalineffizienz möglichst von der Backe zu haben und die nur noch bis zu einem gewissen Grad einzugehen. Deswegen hast du ja diese ganzen neuen Wunderstrategien, wir sind eine Plattform und wir sind ein Marktplatz, ne? Handel ist per se Kapitalineffizienz. Und solange sich der Handel immer nur untereinander und wir immer wieder diskutieren, ist jetzt Retail besser als Online oder ist Online besser als Retail, dann bleibt es halt eine Suppe, man guckt halt nur in der eigenen Branche rum. Aber Handel ist im Vergleich zu ganz anderen Kapitalmodellen, die an der Börse halt super bewertet werden, wenn sie immer den kürzeren ziehen, außer sie gehen neue Wege, sie erfinden sich ein Stück weit neu und denken über den klassischen Handel hinaus. Das wäre ja die Strategie, die eigentlich Douglas irgendwo ein bisschen machen müsste, wenn man sagt, die Story ist Kapitaleffizienz.
Auf der K5 in zwei Wochen haben wir ja Tina Müller zu Gast und da werden wir drüber reden. Die Kernmessage für mich ist, du hast auf der einen Seite, glaube ich, läuft jeder Gefahr, auf Zeitreihenbrüche zu schauen und sich da beliebig Sachen rauszugucken, die einem gut schmecken und sich da eine Story draus zu wursteln. Da muss man ist naheliegend, das ist menschlich, da muss man aufpassen. Ist
total verführerisch.
Man lügt sich in die Tasche, Jupp Kopalla Taschenspielertricks, das ist so gut es geht zu vermeiden. Deswegen würde ich 20 bis 23 weitestgehend ausklammern und schauen, wie verschiebt sich die Tektonik dahinter grundlegend. Das ist eine. Ja. Und das andere ist, was ist die Motivation, dass das passiert? Und das ist das gleiche, das zugleich auch ein Risiko. Ne, wenn ich im Management oder im noch, genau wie du gesagt hast, oder im Aufsichtsrat, in den Kontrollgremien, bei den Gesellschaftern, wenn ich da Leute habe, die sozusagen eine Agenda haben, keine Ahnung, tief verwurzelt mit Immobilien oder ähnlichen Dingen, oder die einfach sozusagen qua Geburtsdatum oder Sozialisierung auch keinen Zugang so richtig haben zu diesen neuen tektonischen Themen, dann läufst du Gefahr, dass die Manager als Marionette gegen etwas exekutieren, was ihnen einer reinsouffliert hat, der aber gar nicht den Weitblick hat, den er bräuchte, um so eine Soufflage irgendwie zu machen. So, und das ist, glaube ich, etwas, da muss jeder für sich selber drauf schauen, inwieweit ist er da Marionette und arbeitet an, wie auch immer, fremdbestimmten Missionen. Na, dann kann man sich das verzinsen lassen und dann ist gut. Oder geht es wirklich in der Sache um etwas, was sinnvoll ist? Dann muss man im Zweifel auch zurück pushen und sagen, Leute, der Gaul ist echt tot, auf dem wir jetzt nochmal einen neuen Sattel irgendwie aufpolieren. Das kann auch nicht gesund sein, ne? Oder?
Und Stefan, schau mal, was ich da in meiner Hosentasche gefunden habe. 2 Euro.
Oh, dann lass uns mal setzen. Ja. Komm.
Einmal machen wir es noch.
Stop.